Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Sonja Meschkat.
Nicht nur, dass man sich jetzt mit der Rolle als größte Oppositionspartei anfreunden muss, die CDU hat noch eine ziemlich große Baustelle. Wer soll denn die Partei anführen, wenn Armin Laschet das nicht mehr macht? Und wer darf denn eigentlich mit darüber bestimmen? Nach vielen Diskussionen hat sich der Bundesvorstand darauf geeinigt, dass die Mitglieder befragt werden, wer CDU-Chef oder Chefin werden soll.
Es gibt ja so ein paar, die in der CDU davon träumen, dass jetzt alles basisdemokratisch wird und man zum Beispiel auch solche Entscheidungen wie Kanzlerkandidatur oder eben Parteivorsitz in Zukunft auch über Mitgliederbefragungen entscheidet. Das aber scheint nicht das zu sein, was man in der Partei plant.
Katharina Hamberger ordnet uns diese Mitgliederbefragung, diese einmalige, nochmal ein im frischen Podcast heute vom Update am 2. November. Und wir wollen wissen, wann er denn nun endlich fliegt, der deutsche Astronaut Matthias Maurer. Sollte ja eigentlich schon längst los, am Wochenende nämlich zur ISS, ist aber schon zum zweiten Mal verschoben worden. Also so viel können wir schon mal verraten. Matthias Maurer ist nicht schuld.
Matthias Maurer selbst hat ein Foto von sich gepostet, das ihn dabei zeigt, wie er am Strand in Florida Müll einsammelt. Das war dann vielleicht auch ein kleines Zeichen an die Außenwelt. An mir liegt's nicht. Ich bin hier gesund.
Michael Büker, Astrophysiker. Mit ihm haben wir darüber gesprochen, warum Raketenstarts immer mal wieder verschoben werden müssen. Ihr hört zu, das ist schön.
Deutschlandfunk Nova.
Neue Führungskraft gesucht bei der CDU. Nachdem die Partei ja ein historisch schlechtes Ergebnis bekommen hat bei der Bundestagswahl Ende September, will sie jetzt einen neuen Weg gehen. Die Mitglieder sollen befragt werden, wer die Partei anführen soll, hat der noch CDU-Chef Armin Laschet heute gesagt.
Wir werden nicht die Satzung ändern, aber einmalig so machen, dass wir die Mitglieder befragen, wie denn die Neuaufstellung jetzt erfolgen soll.
Die CDU will also erst die Mitglieder befragen und dann soll im Januar auf einem Bundesparteitag der oder die von der Basis favorisierte Kandidatin offiziell als Parteichef oder Chefin bestätigt werden. Katharina Hamberger aus unserem Hauptstadtstudio. Für andere Parteien sind Mitgliederbefragungen ja schon was ganz Normales, gehören irgendwie zur Tagesordnung. Für die CDU ist das aber tatsächlich was Besonderes, ne?
Ja, tatsächlich ist das schon mal was Neues, dass man das zumindest jetzt auf Bundesebene durchführt. Die CDU hat bislang vor allem auf wirklich repräsentative Demokratie gesetzt. Und wir haben es auch gerade eben von Armin Laschet jetzt in diesem O-Ton nochmal gehört. Das soll auch nicht die Regel werden. Also es gibt ja so ein paar, die in der CDU davon träumen, dass jetzt alles basisdemokratisch wird und man zum Beispiel auch solche Entscheidungen wie Kanzlerkandidatur oder eben Parteivorsitz in Zukunft auch über Mitgliederbefragungen entscheidet. Das aber scheint nicht das zu sein, was man in der Partei plant, sondern das soll jetzt einfach in dieser Phase, in der die CDU ist, in der viele Mitglieder von den letzten Personalentscheidungen enttäuscht waren, da noch mal ein bisschen weiterhelfen.
Jetzt kommt ja aber auch schon wieder Kritik aus den eigenen Reihen. Ne? Manchen dauert jetzt dieser Prozess zu lang, bis man dann da ist bei dieser Entscheidung. Andere finden generell diese Mitgliederbefragung an sich nicht besonders töfte. Wie ist denn die Stimmung in der CDU?
Also, dass es schneller hätte gehen können, dass man sich im Parteitag ein bisschen früher gewünscht hätte, um das alles zu entscheiden. Ja, ich glaube, da sind sich eigentlich alle einig, dass das im Dezember doch besser gewesen wäre, als dass man das erst im Januar macht, weil man sich für die Landtagswahlen im kommenden Jahr, die erste ist im Saarland, dann kommen so wichtige Bundesländer wie Schleswig-Holstein und auch Nordrhein-Westfalen, dass man da aufgestellt ist vorab. Aber das geht einfach jetzt mit diesem ganzen Prozedere, das jetzt besteht aus Einladung, Abstimmen, dann im Fall der Fälle nochmal eine Stichwahl und so weiter und so fort. Entsprechend dauert das jetzt ein bisschen. Und es gibt sicher einige, die sagen, Mitgliederentscheidung ist nicht das Beste, aber es nimmt jetzt im Moment erstmal den Druck aus dem Kessel, weil das eben viele Mitglieder wollten, weil viele Mitglieder sich übergangen gefühlt haben bei zum Beispiel Kanzlerkandidatur oder Parteivorsitz, weil sie gesagt haben, wir hätten uns anders entschieden und dann wäre es vielleicht auch anders gelaufen. Also das ist jetzt einfach der Schritt, den man jetzt erstmal gehen muss. Und ich glaube, dass das der CDU für den Moment zumindest hilft, aber auch nicht alle Probleme löst, muss man auch dazu sagen.
Wer möchte denn jetzt eigentlich gerne kandidieren?
Ich bin mal gespannt, wer seinen Hut am Ende in den Ring wirft. Also Sie dürfen ja jetzt nicht vor Samstag sagen, da beginnt sozusagen die Kandidatenfrist, wer denn kandidieren möchte. Wir kennen die alle, die Namen, die da genannt werden. Das sind Friedrich Merz, Jens Spahn, Carsten Linnemann, Norbert Röttgen und auch Ralf Brinkhaus. Die stehen da im Moment im Raum, alles Männer aus NRW. Was im Hintergrund jetzt gerade passiert ist, dass man versucht, da auch nochmal eine Teamlösung hinzukriegen. Also dass vielleicht gar nicht alle fünf antreten, sondern vielleicht am Ende nur zwei und sich um die in irgendeiner Form ein Team rankt mit Generalsekretär, Generalsekretärin, Stellvertreter, Stellvertreterinnen. Und das hofft man sehr, dass man das eben jetzt hinkriegt auch noch.
Einige CDU-Mitglieder erhoffen sich ja jetzt von diesem Prozedere auch, dass das ja dafür sorgt, dass die Partei diese Spaltung überwindet, die sie ja eben gerade erfährt oder durch diesen Prozess durch muss. Glaubst du, das wird klappen?
Ich glaube, da bleibt der Partei nur zu hoffen, dass das klappt. Armin Laschet hat heute in der Pressekonferenz gesagt, man muss dann auch bei einem knappen Ergebnis den Kandidaten akzeptieren, aber das kann man halt nicht in die Satzung schreiben. Und das stimmt eben. Man kann es den Mitgliedern dann nicht verordnen, dass sie sich alle hinter diesen einen Kandidaten stellen. Aber es ist eben die Hoffnung groß, dass dann zumindest, was den Parteivorsitzenden betrifft, man dann eine gewisse Geschlossenheit hinkriegt, weil man eben sagt, jetzt habt ihr diese Mitgliederbefragung, die ihr unbedingt wolltet, auch bekommen. Jetzt müsst ihr auch dadurch, dass vielleicht das Ergebnis nicht so ist, wie ihr euch das vorgestellt habt. Aber jetzt stellt euch bitte alle hinter diesen Kandidaten. Hat in der CDU schon mal geklappt, hat in der CDU auch auf Landesebene schon mal nicht geklappt, sondern da ist dann ein Riss durch den jeweiligen Landesverband gegangen. Also da bleibt im Moment die Hoffnung. Und dann sind ja auch noch ganz andere Probleme da, die es noch zu bewältigen gibt, wie die inhaltliche Aufstellung, auch die Frage, wie man in Zukunft Volkspartei bleiben will, wie man jüngere Leute anspricht. Alles Fragen, die beantwortet werden müssen und das auch noch in der Opposition.
Die CDU will ihren neuen Vorsitzenden oder ihre neue Vorsitzende ermitteln durch eine Mitgliederbefragung. Hintergründe dazu von Katharina Hamberger aus unserem Hauptstadtstudio.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ja, das wäre aber auch wirklich eine verrückte Idee. Könnten die Frauen das einfach selbst entscheiden für sich und ihren Sport? Was ist angemessen als Wettkampfklamotte im Profisport für Frauen und was nicht? Im Beachhandball mussten Frauen bislang Bikinis tragen, ob sie sich damit wohlfühlen oder nicht. Im Sommer, vielleicht erinnert ihr euch noch daran, da hatten sich die norwegischen Beachhandballerinnen entschieden, nö, Bikinis ohne uns. Sie haben dann enge Shorts getragen und mussten dafür eine Geldstrafe zahlen. Danach gab es dann eben eine weitere Diskussion über Sexismus im Sport. Jetzt scheint Bewegung in die Sache zu kommen, denn der Weltverband hat seine Regeln geändert. Matthias Friebe aus unserer Sportredaktion. Wie sieht sie denn jetzt aus, die neue Kleiderordnung für die Beachhandballerinnen?
Na, da steht jetzt drin, dass man kurze, eng anliegende Hosen tragen darf. Das ist vielleicht auch noch nicht das, was sich die Handballerinnen versprochen hatten davon, aber es ist zumindest ein Schritt weg von den Bikini-Höschen. Ist aber tatsächlich etwas, was sicherlich auch noch weiter für Diskussionen sorgt.
Und ich glaube, sie dürfen Tanktops, also die ohne Ärmel, dürfen sie auch tragen.
Genau.
Ne? Okay, ja. Warum gibt es denn jetzt die Änderung?
Naja, eben genau wegen dieser Debatte, die es da im Sommer drüber gab und den Sexismusvorwürfen, die es dann auch gegeben hat. Wir kennen das ja auch aus anderen Sportarten, also Beachvolleyball zum Beispiel. Mhm. Da war ja sogar vorgeschrieben, wie lang an der Seite, ich glaube, man nennt es die Tiefe, also wie lang an der Seite noch Stoff zu sehen sein durfte bei den Höschen, weiß nicht genau, wie viele Zentimeter oder wie wenig Zentimeter es waren. Wir hatten jetzt gerade in diesem Jahr noch die Turnerinnen, wo die deutschen Turnerinnen vorangegangen sind und gesagt haben, sie fühlen sich manchmal sehr unwohl, wenn da mal was verrutscht bei irgendwelchen Sprüngen oder so. Und die haben dann eben Leggings getragen und sind da sozusagen vorangegangen und haben da mal was Neues gewagt. Also das ist ja kein so neues Thema, aber da ist jetzt in den letzten Monaten eben deutlich Bewegung reingekommen.
Und woher kommt diese Bewegung, glaubst du? Also ist man jetzt eben auch einfach, wenn wir mal beim Welthandballverband bleiben, ist man da jetzt mittlerweile auch etwas sensibilisierter für dieses Thema? Haben die Proteste von Frauen mehr Gewicht bekommen in den letzten Monaten?
Na, ich glaube, das ist so eine Sache insgesamt im Sport, dass die Athletinnen und Athleten viel mehr ihre Stimme erheben und man nicht so einfach drüber weggehen kann, wie das vielleicht vor einigen Jahren noch war. Das betrifft Kleiderordnung, das betrifft aber auch vieles andere wie Prämien und so weiter. Und ich glaube, der Shitstorm war weltweit so groß im Sommer, als es eben um diesen Protest der Norwegerinnen ging, da musste sich jetzt was ändern. Das ging gar nicht anders. Von daher, glaube ich, ist es schon tatsächlich auch eine direkte Folge dessen, dass da die Sportlerinnen so laut gesagt haben oder so deutlich gesagt haben, wir wollen das nicht. Und was dann laut daraus wurde, haben wir ja dann mitbekommen.
Warum denn eigentlich dann eben oft bei den Frauen diese knappe Klamotte? Also wenn man das vergleicht mit den Beachhandballmännern, wenn wir mal bei denen auf die Hosen gucken, das hat ja fast schon so ein bisschen Baggy-Style, also schon sehr weit.
Ja, genau. Das ist ja was, was häufig vorgeworfen wird, dass von Funktionären da Regeln gemacht werden, die eben besonders darauf abzielen, Fernsehpublikum zu generieren durch eben Sex-Appeal, durch kurze Klamotten, dadurch, dass man was sieht. Ich weiß auch aus manchen Sportarten, ich glaube, das hat sich definitiv nicht durchgesetzt, aber es wurde auch mal überlegt, aus Sportarten, die eher funktionale Sportkleidung hatten, also zum Beispiel bei Wassersportarten, Kanu, Rudern oder so weiter, dass dann bei den Siegerehrungen, da haben die häufig dann ihre Trainingsanzüge wieder an, ne? Ihre Jacken und ihre Hosen drüber, dass manche Funktionäre mal darüber nachgedacht haben, ob es nicht auch für die Vermarktung dieser Randsportarten besser wäre, wenn da beispielsweise die Männer in Badehosen und die Frauen in Bikinis zur Siegerehrung gehen, damit man was zu sehen hat. Hat natürlich mit dem Sport überhaupt nichts zu tun, aber das zeigt schon ganz schön, in welche Richtung das geht und dass die Kraft der Bilder eben auch in diesem Bereich eine sehr, sehr große Wirkung hat.
Glaubst du denn, dass wir solche Debatten, also wie angemessen ist bestimmte Kleidung gerade eben für Frauen im Sport, dass wir die noch häufiger erleben werden?
Ja, glaube ich schon, weil es sie auch andersrum gibt. Wir hatten jetzt in diesem Jahr auch den Fall beim Beachvolleyball. Da sind einige Mannschaften, einige Teams, unter anderem auch die beiden besten deutschen Beachvolleyballerinnen, Borger und Sude, nicht zu einem Turnier nach Katar gefahren, weil der Ausrichter dort vorgeschrieben hatte, dass sie gewisse Kleidungsstücke tragen, die mehr verdecken, als es eigentlich normal und üblich ist. Also T-Shirts, längere Hosen. Und da sind die Sportlerinnen nicht hingefahren, weil sie eben aus dem gleichen Grund, aber eben aus einer anderen Richtung gesagt haben, nee, wir wollen das anziehen, was wir wollen. Und dann spielen wir da nicht, wenn wir uns da Regeln unterwerfen müssen, die unseren Regeln von Freiheit, unseren Ansprüchen einfach nicht genügen.
Also der Weltverband der Handballer und Handballerinnen hat jetzt eine Änderung vorgenommen. Ich glaube, korrigiere mich gerne, Matthias, die gilt dann ab dem 1. Januar 2022.
Ich glaube.
Also dauert noch ein paar Monate. Die Frauen im Beachhandball müssen keine Bikinis mehr tragen. Sie dürfen auch etwas längere Klamotten tragen. Wir haben drüber gesprochen mit Matthias Friebe.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Na toll. Jetzt habt ihr die Sneaker und zwar nicht nur ein paar, sondern so 15 bis 20. Und was macht ihr dann damit, wenn ihr keinen Bock mehr auf die habt, weil die durchgelatscht sind oder die euch einfach nicht mehr gefallen? Wegschmeißen? Na, es fühlt sich nicht so richtig gut an, ne? Was wäre denn mit Recyceln? Große Sportschuhhersteller werben ja damit, dass wir Sneaker zurückgeben können, um sie eben zu recyceln. Nur was passiert denn mit diesen Schuhen? So ganz genau weiß das nämlich bisher niemand. Und deshalb hat ein Team von JournalistInnen der Zeit, des NDR und des Recherche-Startups Flip das Projekt Sneakerjagd gestartet. Verena von Keitz aus unserem Update-Team. Worum geht's dabei?
Das Rechercheteam hat 11 Promis gebeten, jeweils ein paar alte Sneaker zu spenden. Darunter zum Beispiel der Musiker Jan Delay, die Influencerin Luisa Dellert und Kevin Kühnert von der SPD. Diese Sneaker sind präpariert worden mit GPS-Trackern und einem leistungsstarken Akku versteckt in der Sohle. Und sie sind dann an verschiedenen Stellen abgegeben worden. In einem Altkleidercontainer wurde ein paar untergebracht oder bei einem Modegeschäft abgegeben, das ausrangierte Schuhe im Laden sammelt. Oder sie haben es an das Take-It-Back-Programm eines Fast-Fashion-Kaufhauses geschickt. Also alles Stellen, die damit werben, dass wir uns grün und nachhaltig verhalten, wenn wir die Schuhe dort abgeben.
Und mithilfe dieser Tracker sollen die Schuhe dann eben auf Schritt und Tritt verfolgt werden, um rauszufinden, was wirklich mit denen passiert, ja?
Ja, genau. Also die Comedian Caroline Kebekus, die auch ein paar Sneaker gespendet hat, die bringt es in ihrem Testimonial zum Projekt eigentlich ganz gut auf den Punkt.
Was passiert mit denen? Werden die verbrannt? Werden die auseinandergebaut? Wird was Neues aus denen gemacht? Werde ich sie wiedersehen als Plastiktüte oder als Duschhaube? Keine Ahnung. Oder wird die tatsächlich irgendjemand tragen irgendwo auf der Welt noch? Weil die sind ja eigentlich noch okay.
Also alles Fragen, die sich stellen. Und das soll diese Recherche klären in den nächsten 5 Monaten. Der Weg der 11 Turnschuhpaare lässt sich auf der Seite sneakerjagd.de auch mitverfolgen.
Ja, das klingt ja schon mal auf jeden Fall nach einem interessanten Projekt. Wie wahrscheinlich ist es denn, dass sich zeigt, die Schuhe werden gar nicht recycelt oder weitergenutzt?
Das ist leider sehr wahrscheinlich, denn Schuhrecycling lohnt sich im Grunde überhaupt nicht. Das hat mir auch der Textilingenieur Kai Nebel von der Hochschule Reutlingen gesagt, der sich seit Jahren mit Nachhaltigkeit und Recycling in der Bekleidungsindustrie beschäftigt.
Schuhe haben bis zu 40 verschiedene Materialien oder bestehen aus 40 verschiedenen Materialien. Da ist nicht viel zu recyceln. Damit kann auch niemand groß was anfangen.
Kennt man ja vielleicht, also es ist grundsätzlich auch ein Problem beim Recycling zum Beispiel von Plastikverpackungen, dass sie aus so vielen unterschiedlichen Materialien hergestellt sind und irgendwie verklebt sind miteinander.
Ja, okay, aber was ist denn das Problem? Also geht es um die technische Möglichkeit, das dann alles gut voneinander trennen zu können, oder was?
Nicht unbedingt. Also es hat schon mehrere Versuche gegeben, Schuhrecyclinganlagen zu bauen und zu betreiben, auch in Deutschland. Aber Kai Nebel sagt, das, was dabei rauskommt, das hat eigentlich gar keinen Wert.
Im Endeffekt werden die Schuhe geschreddert. Man versucht, das Material irgendwie zu trennen. Da hat man Lederreste, Plastikreste, ganz unterschiedlicher Zusammensetzung, Metallteile und was auch immer. War bisher nicht erfolgreich, weil eben auch dieses geschredderte Material keiner gebrauchen kann.
Und er hat mir auch erzählt, dass es gar keine belastbaren Zahlen zur Ökobilanz vom Schuhrecycling gibt. Da muss man ja den Aufwand mit einrechnen, dass die Schuhe gesammelt werden, dass die irgendwo weiter wegtransportiert werden und sortiert werden und dann geschreddert werden. Mit dem Effekt, dass am Ende ein minderwertiges Rohmaterial dann hergestellt wird, das eigentlich nichts wert ist, weil man sowieso genug davon hat an anderer Stelle und was auch kaum weiterverarbeitet werden kann.
Okay, also wenn ich das jetzt richtig verstehe, Recycling können wir doch dann eigentlich knicken. Aber was ist denn dann damit, die Schuhe weiterzugeben? Dann kann sie ja wenigstens noch jemand anders nutzen.
Das ist auf jeden Fall im Prinzip eine gute Idee. Deswegen werfen ja viele auch die Schuhe in Altkleidercontainer. Aber diese Schuhe gehen dann oft auf den afrikanischen Kontinent zum Beispiel oder nach Russland. Deren Märkte sind aber eh schon überflutet mit unseren ausrangierten Klamotten und Schuhen. Und man muss ja sagen, Sneaker haben oft eine schlechte Qualität. Die sind ja meistens schon ziemlich ausgelatscht, wenn man sie weggeht und halten nicht lange. Und in diesen Ländern, wo die dann ankommen, auch wenn sie noch ein paar Monate getragen werden, ist die Gefahr dann viel größer, dass sie bald in der Umwelt landen, weil es einfach keine geregelte Müllentsorgung gibt. Und dann letztlich auch wieder irgendwie ins Meer kommen, wo sie dann die Massen an Plastikmüll weiter vergrößern.
Was mache ich denn am besten mit meinen alten Sneakern?
Besser ist, sie zum Beispiel auf dem Flohmarkt zu verkaufen, wie du das ja manchmal machst, oder in Secondhand-Kaufhäuser zu bringen, wo du einfach weißt, die Sachen werden da direkt vor Ort verkauft an Menschen, die in deiner Stadt wohnen. Oder auch, wenn sie noch in einem guten Zustand sind, in Online-Secondhand-Plattformen einzustellen. Die Schuhe, die kaputt sind, die gehören am ehesten dahin, wo kaputte Sachen halt hingehören.
Eigentlich in den Müll. Alles andere ist im Moment, ich sag's mal salopp, Unsinn.
So sagt es der Textilingenieur Kai Nebel. Restmülltonne, das ist der Ort. Und da kann man dann zumindest beim Verbrennen noch thermische Energie entstehen lassen. Für ihn ist die Lösung an ganz anderer Stelle eigentlich von diesem Problem. Zum einen muss nämlich die Überproduktion neuer Schuhe gestoppt werden und zum anderen müssen wir uns in unserem Konsum einschränken. Ganz einfach hochwertige Schuhe kaufen, die lange halten, nicht so viele und die man auch mal zum Schuster bringen kann und die dann eben auch so lange tragen, bis sie einfach hinüber sind.
Wohin mit unseren Schuhen, wenn wir sie nicht mehr haben wollen oder wenn sie kaputt sind, damit sie eben nicht in irgendwelchen dubiosen Kanälen landen und dann eben leider in der Umwelt? Verena von Keitz hat uns das Ganze mal eingeordnet.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Da trainiert man jahrelang genau für diesen einen Einsatz. Es gibt wirklich auch nur diesen Fokus, alles andere steht hinten an. So, dann steht der eigentliche Starttermin fest, das ist schön, aber der muss verschoben werden, Wetter ist so schlecht. Dann neuer Termin, eigentlich morgen, aber der wird's auch nicht, also wird nochmal verschoben und dann ist man irgendwann an diesem Wochenende. Der deutsche Astronaut Matthias Maurer will eigentlich seit vorigem Samstag ins All, ist natürlich schon längst am Weltraumbahnhof in Cape Canaveral in Florida in Warteposition, um endlich abzuheben zur internationalen Raumstation ISS. Und immer ist irgendwas, ne? Beziehungsweise es kommt was dazwischen. Ist das denn eigentlich ungewöhnlich? Darüber habe ich gesprochen mit dem Astrophysiker Michael Büker. Michael, erst war es Wetter schuld, jetzt ist von einer geringfügigen medizinischen Angelegenheit die Rede. Also wenn einer der Astronauten ein Problem hat, Husten beispielsweise, dann wird nicht gestartet.
Ja, tatsächlich wird die Gesundheit der Raumfahrerinnen und Raumfahrer natürlich eng überwacht, wobei jetzt, wenn der Start nur um 3 Tage verschoben wird, kann man eigentlich davon ausgehen, dass es eine Kleinigkeit ist. Wenn es Husten wäre, der zum Beispiel auf eine Erkältung hindeutet, dann würde man ja eher nicht davon ausgehen, dass nach 3 Tagen alles schon wieder erledigt ist. Das heißt, es kann auch bloß eine Muskelzerrung sein oder so, die hier jetzt eine Rolle spielt, aber die NASA hält sich da sehr bedeckt, weil da eben sehr auf die Privatsphäre der Raumfahrerinnen und Raumfahrer geachtet wird. Matthias Maurer selbst hat ein Foto von sich gepostet, das ihn dabei zeigt, wie er am Strand in Florida Müll einsammelt. Das war dann vielleicht auch ein kleines Zeichen an die Außenwelt. An mir liegt es nicht. Ich bin hier gesund, aber wie gesagt, es ist wahrscheinlich nur eine Kleinigkeit.
Ja. Heißt auch, so ungewöhnlich ist das gar nicht, wenn der Start verschoben wird.
Dass der Start an sich verschoben wird, nicht. Eine medizinische Kleinigkeit, wie es jetzt heißt, das kommt schon eher selten vor. Aber dass es beispielsweise am Wetter liegt, das ist schon etwas, was häufiger vorkommt. Man muss insbesondere bedenken, dass es nicht nur um das Wetter an dem Punkt geht, wo die Rakete startet. Wer also neben der Rakete steht und sagt, Sonne scheint, schönes Wetter, der hat noch nicht erfasst, ob der Start wettertechnisch tatsächlich funktionieren kann. Denn es müssen auch beispielsweise entlang des gesamten Flugwegs der Rakete die Wetterbedingungen und die zu erwartenden Wetterbedingungen stimmen. Im Extremfall können das zum Beispiel Gewitter sein, die schnell aufziehen können. Dafür ist Florida ja bekannt. Aber auch zum Beispiel starke Winde in großer Höhe, wo die Rakete durchfliegt, wären ein Problem. Und in diesem konkreten Fall ging es um das Wetter entlang der Ostküste der USA, wo die Kapsel langfliegt und im Falle eines Startabbruchs dann wassern müsste. Das heißt, selbst wenn zu erwarten ist, dass hunderte oder tausende Kilometer weg schlechtes Wetter auf See herrscht, kann das schon bedeuten, dass ein Start verschoben wird, denn für den Fall, dass die Kapsel dort notwassern müsste, müsste man sie natürlich vernünftig bergen können.
Okay, das verstehe ich alles und trotzdem habe ich gedacht, also wenn wir diese Bilder sehen im Fernsehen von so einer startenden Rakete, das ist ja schon ein richtiger Oschi, ja, da steckt auch richtig viel Wumms und richtig viel Kraft dahinter. Trotzdem ist es sensibel oder reagiert diese Rakete dann so empfindlich eben bei Gewitter, bei Sturm, wie auch immer? Also es kann die komplett aus dem Takt bringen.
Ja, man ist da aber auch aus historischen Gründen sehr vorsichtig. Beispielsweise ist beim Start des Fluges zur zweiten Mondlandung Apollo 12 kurz nach dem Start der Rakete ein Blitz in die Rakete eingeschlagen und hat beinahe dafür gesorgt, dass die Mission kurz nach dem Start abgebrochen werden musste. Es konnte dann allerdings noch schnell die Elektronik neu gestartet werden und das Problem abgewendet. Und nicht zuletzt hat 1986 nach dem Start der Raumfähre Challenger, die während des Flugs in den Erdorbit explodiert ist, letztlich auch sehr kaltes Wetter dazu beigetragen, dass es zu diesem Unglück kam. Und deswegen ist man seitdem sehr vorsichtig und schaut auf die Wetterbedingungen auch in der nahen Zukunft, auch in der Umgebung und entlang des gesamten Flugwegs.
Nochmal andersrum gedacht, wenn jetzt das Wetter überraschenderweise dann doch schön werden sollte, wie kurzfristig könnte dann auch so eine Rakete losstarten?
Solche Starts müssen immer mit einem Vorlauf von einigen Tagen geplant werden. Das liegt zum einen daran, dass die Rakete mit einer sehr aufwendigen Prozedur vorbereitet werden muss. Da wird der Treibstoff gekühlt. Im letzten Moment wird der Treibstoff in die Rakete eingefüllt. Auch das Einsteigen der Astronautinnen und Astronauten ist etwas, was sich über 4 bis 5 Stunden erstreckt. Und dann kommt es auch noch darauf an, wo sich die internationale Raumstation befindet, die man ja anfliegen möchte. Grob gesagt funktioniert so ein Start am besten dann, wenn die internationale Raumstation gerade oben drüber fliegt, also sich quasi weit über der Rakete befindet, die da losstartet. Und solche Konstellationen gibt es eben nur an manchen Tagen zu bestimmten Uhrzeiten. Je weiter sich das Ganze hinauszögert, desto gründlicher muss man rechnen und desto kniffliger könnte es auch werden, noch ein gutes Startfenster zu treffen.
Und um die Verwirrung jetzt eben nicht perfekt zu machen, weil ja schon so viel hin und her geschoben worden ist, also Matthias Maurer soll, wenn jetzt nichts mehr dazwischen kommt, dann am Sonntagmorgen unserer Zeit dann tatsächlich starten mit der Rakete rauf zur ISS. Wir drücken natürlich alle Daumen und Infos dazu habt ihr bekommen von Michael Büker.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Heute hat es einen Anschlag gegeben auf ein Militärkrankenhaus in Kabul, der Hauptstadt von Afghanistan. Es gibt unterschiedliche Angaben darüber, wie viele Menschen verletzt wurden, wie viele ums Leben gekommen sind. Ärzte sprechen von 3 Toten und 16 Verletzten. Die Taliban geben an, es habe 19 Tote und 50 Verletzte gegeben. Aktuelle Infos bekommt ihr jetzt von unserem Korrespondenten für die Region, von Peter Hornung. Peter, was ist heute passiert in Kabul?
Ja, es war eine Attacke, offenbar von mehreren Attentätern. Einer ist mit dem Motorrad an die Zufahrt dieses Militärkrankenhauses gefahren. Da ist ein Checkpoint, da stehen Wächter. Und dort hat er sich in die Luft gesprengt. Und dann sind wohl andere Angreifer aufs Gelände dieses Krankenhauses und auch in das Gebäude sollen sie eingedrungen sein und hätten dort Menschen getötet, hätten wahllos auch auf Menschen geschossen.
Weiß man denn schon, wer für diesen Angriff verantwortlich ist oder wird da noch viel gemutmaßt?
Da wird tatsächlich im Augenblick noch gemutmaßt. Es gibt kein Bekennerschreiben. Man weiß also nicht sicher, wer hinter der Attacke steckt. Aber die Handschrift ist relativ klar. Und zwar könnte das tatsächlich der afghanische Ableger der Terrororganisation IS sein. Die haben sich in der Vergangenheit, auch in den vergangenen Wochen, immer wieder zu Anschlägen gegen Taliban-Einrichtungen bekannt, weil dieser IS und die Taliban sind seit langem verfeindet und sie bekämpfen sich.
Afghanistan ist ja bei uns zumindest wieder etwas verschwunden aus der Berichterstattung. Was bekommt ihr mit über eure Kontakte, über die aktuelle Situation im Land? Wie sieht's da im Moment aus?
Ja, das sieht im Augenblick ziemlich schlecht aus für die Menschen. Es gibt keine Jobs und wenn sie Jobs haben, dann bekommen die Leute kein Gehalt, keinen Lohn. Es gibt überhaupt kein Geld eigentlich. Die Geldautomaten sind chronisch leer. Dem ganzen Land fehlt Geld. Es gibt Blackouts, Stromausfälle. Afghanistan bekommt 80% seiner Energie aus dem Ausland, bezahlt aber im Augenblick nichts. Das heißt, es könnte auch einen totalen Blackout geben und viele Menschen, ein Drittel bis die Hälfte, hungern tatsächlich. Denen fehlt es an Essen. Sie hoffen auf internationale Hilfe, die rollt gerade an, aber es ist längst noch nicht genug.
Gerade zur Situation von Mädchen und Frauen gibt es ja widersprüchliche Informationen, zum Beispiel, ob Frauen weiter zur Schule oder zur Universität gehen können, ihrem Beruf nachgehen können. Was sind da die aktuellen Infos, die euch erreicht haben?
Tatsächlich ist es unterschiedlich im Land. Im Norden zum Beispiel, in 3-4 Provinzen, da ist wieder Schule, tatsächlich. Da ist es aber auch so, dass Mädchen und Jungs getrennt werden. Vormittags gehen die Mädchen zur Schule, nachmittags die Jungs. In anderen Provinzen ist es tatsächlich so, dass ab der 7. Klasse kein Unterricht stattfindet. Auch die Unis sind zu. Die Taliban sagen, sie wollen eine islamische Umgebung schaffen und erst dann könnten sie wieder eröffnen. Man weiß nicht, ist das ein Vorwand oder wird das tatsächlich so sein? Wichtig für sie ist, dass es einen getrennten Unterricht gibt. Bei Frauen in Jobs ist es auch so, wenige gehen tatsächlich arbeiten, viele sind ausgeschlossen, weil eben auch immer noch Unklarheit darüber herrscht, was den Taliban jetzt recht ist, was denen islamisch genug ist und was nicht.
Es hat heute einen Anschlag gegeben auf ein Militärkrankenhaus in der afghanischen Hauptstadt Kabul. Die Infos dazu von Peter Hornung haben wir uns kurz vor der Sendung geholt.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Mythos 1, das Coronavirus ist harmlos. Mythos 2, das Coronavirus ist eine Biowaffe. Mythos 3, es soll eine neue Weltordnung erschaffen werden. Und Mythos 4, Bill Gates will die Menschheit zwangsimpfen und überwachen. Das sind 4 sehr verbreitete Verschwörungsmythen. Funktioniert jeder einzeln für sich, aber eben auch kombiniert. Dann nutzt Bill Gates das harmlose Coronavirus, um eine neue Weltordnung zu schaffen. Man kann es natürlich auch noch anders kombinieren. Verschwörungsmythen und Menschen, die an sie glauben und weiterverbreiten, das ist ja nicht neu. Ja, das gab es auch schon lange vor der Pandemie. Aber in dieser Corona-Zeit scheint der Glauben daran und eben auch das Verbreiten dieser Mythen zugenommen zu haben. Auch wenn das mit absoluten Zahlen schwierig ist, wissen wir das, weil allein der Beratungsbedarf sich in den letzten Monaten vervielfacht hat. Seit dieser Woche gibt es eine neue Beratungsstelle, Mitmensch, Beratung in Konflikten in Zusammenhang mit Verschwörungserzählungen. Unser Reporter Stefan Beuting wollte wissen, wie die Fachleute dort dabei helfen können, Verschwörungserzählungen in den Griff zu kriegen und wie die Erfolgsaussichten dabei sind.
Wer selbst nicht an Verschwörungsmythen glaubt, für den ist es erstmal gar nicht so leicht, sich in diese Welt hineinzuversetzen. Yannick Buchheim, der macht das täglich.
Genau, also wir hatten gestern eine Anfrage per E-Mail bei uns von einer älteren Dame, die geimpft ist und die hatte das eigentlich erst verschwiegen, weil sie wusste, dass ihre Familie darauf kritisch reagiert.
Als dann rauskam, dass Oma geimpft ist, da gingen die Probleme los.
Jetzt leidet sie sehr darunter, weil sie jetzt ihren Enkelsohn nicht mehr sehen darf. Ja? weil die Kindeseltern davon ausgehen, dass die Großmutter als Geimpfte jetzt irgendwelche giftigen Partikel versprüht durch diese Impfung. Ja? Und sie möchten ihr Kind eben nicht gefährden.
Und man muss dazu sagen, dass die Dame mit dem Problem nicht alleine ist.
Steffi Barrow, systemische Coachin, und Yannick Buchheim, Sozialarbeiter, Sozialpädagoge. Kaum haben sie ihre öffentlich finanzierten Angebote zur Konfliktberatung in Sachen Verschwörungsmythen eröffnet, schon sind die Beratungsslots gefüllt. Gerade auch im Zusammenhang mit der Pandemie.
Ja, in der Pandemie ist natürlich noch diese Vorstellung vom Genozid durch die Impfung ja noch sehr verbreitet. Deswegen ist ja diese Angst auch vor den Geimpften, die diese Nanopartikel ausdünsten, sehr groß.
Verschwörungserzählungen, die drehen die Wahrheit auf den Kopf. Was Menschen hilft, wird zur Gefahr gemacht. Das belastet die Verschwörungsgläubigen selbst, es belastet unsere Gesellschaft, weil es den Zusammenhalt schwächt und die Diskussionsgrundlagen zerstört. Aber am direktesten ist der Effekt in den zwischenmenschlichen Beziehungen. Genau hier kann aber auch die Lösung liegen.
Mit Faktendiskussionen kommt man oft nicht mehr weiter. Und wir wollen die Menschen eben stark machen, dass sie in dieser Beziehungsgestaltung auch wieder den Alltag der Verschwörungserzählenden vielleicht auch wieder etwas anders gestalten können. Ne? Dass sie sie eben auch rausholen aus diesem Kaninchenbau, wie es ja auch oft genannt wird.
Allerdings gibt es ja ganz unterschiedliche Situationen, in denen andere uns in den Kaninchenbau reinziehen wollen. Und deshalb eben auch unterschiedliche Strategien, um wieder herauszukommen. Zum Beispiel der verschwörungsmythisierende Onkel auf der Geburtstagsfeier. Was tun?
Also jetzt mal eine Grundregel wäre, wenn da Kinder mit am Tisch sitzen, die, sag ich jetzt mal, irgendwelche Verleumdungen, Verschwörungsideologien sich mit anhören, dass man da sofort eine Grenze setzt.
Yannick Buchheim rät, nicht so sehr auf die Argumente einzugehen, lieber auf den Kontext.
Was macht das jetzt gerade mit unserer schönen Weihnachtsfeier, wenn Onkel X.Y. hier ständig so eine Sachen vom Stapel lässt, ne? Also alle fühlen sich unwohl, irgendwie die Feier kriegt einen komischen Drall und so weiter, ja.
Wichtig hierbei, Grenzen ziehen, das Gespräch in der Runde beenden, idealerweise aber eine Tür öffnen für später.
Vielleicht ein Spaziergang, in dem man sich einer gepflegten Auseinandersetzung quasi widmen kann.
Der Weihnachtsfeieronkel, der geht dann ja irgendwann auch wieder nach Hause. Aber Verschwörungserzählungen, die können uns gerade dann besonders stark belasten, wenn näherstehende Menschen abdriften. Die beste Freundin, der beste Freund. Was dann?
Gerade diese engen Beziehungskonstellationen, die sind einerseits natürlich besonders belastet, aber andererseits haben sie eben auch das entscheidende Potenzial und die entscheidende Ressource, nämlich die Stärke der Beziehung.
Denn die gibst du nicht so leicht auf. Schritt 1 dabei, Sorge artikulieren. Schritt 2, Kontakt halten. Dabei klar machen, auch wenn wir nicht einer Meinung sind, ich stehe trotzdem zu dir. Und Steffi Barrow rät noch, Schritt 3, sokratisch nachfragen.
Gerade wenn die so aus ihrer Technobubble in diesen Telegram-Channels irgendwie auch kommen und da gefüttert sind mit lauter Fachbegriffen, die sie vielleicht selber gar nicht verstanden haben, so schlüssig ist.
Der Weg aus dem Kaninchenbau, der kann ziemlich verzweigt sein. Manchmal gibt's gar keinen. Aber für die Freundschaft konkret, für die Weihnachtsfeier im Kleinen oder für die Gesellschaft als Ganzes, es nicht zu probieren, ist auch keine Option. Und dann gibt's da ja zum Glück diese Positivbeispiele, die Mut machen. Wie das von dem Studenten, der Steffi Barrow davon erzählte, wie er selbst bis zum Hals drinsteckte in Verschwörungserzählungen. Und der
sehr, sehr dankbar war für einen guten Freund, der wirklich immer, wenn er ihm eine Falschmeldung geschickt hat, so tough war, dass er da recherchiert hat und ihm eine Richtigstellung geschickt hat und immer dran geblieben ist, bis er das wirklich in Frage gestellt hat, in welcher Bubble er da eigentlich gelandet ist und so wieder rausgekommen ist.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.